Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Nana Brink.
Die ersten Fahrverbote in vielen Städten, die haben ja mächtig Druck ausgelöst. Viele Kommunen müssen sich ja überlegen, wie sie ihren öffentlichen Nahverkehr auf Vordermann bringen. Da gibt es natürlich unzählige Modelle und die gibt es natürlich auch nicht erst seit gestern. Da macht man sich ja schon seit ein paar Jahrzehnten Gedanken darüber. Aber immer ist die Frage natürlich im Vordergrund, was passt denn am besten für die jeweilige Stadt? Ist es ein Mobilflat oder vielleicht ein Klimaticket? Claudia Hennen hat recherchiert, wie Augsburg und Bonn ihren öffentlichen Nahverkehr aufrüsten.
Also die Straßenbahn kommt immer alle 3 Minuten ungefähr. Also wenn man mal eine verpasst hat, dann ist gleich die nächste da.
Ich bin sehr zufrieden hier. Kurze Zeiten zu warten, wirklich gut.
Ich habe eine Dauerfahrkarte.
Viele Augsburger sind zufrieden mit ihrem Nahverkehr. Die Stadtwerke bemühen sich seit vielen Jahren um Klimafreundlichkeit. Schon vor einem Jahrzehnt stellten sie ihre gesamte Busflotte auf Biogas um. Aktuell testen sie eine sogenannte Mobilflat, ein Monatskombiticket für den Nahverkehr, Carsharing und Leihfahrräder. Alles unter einem Dach von einem städtischen Anbieter. Der selbstständige PR-Berater Alexander Görbing testet die Flat seit einem halben Jahr. Heute muss er dringend nach Donauwörth.
Am liebsten fahre ich mit Elektroautos. Da gibt es einen BMW i3, mit dem man in der Stadt sehr gut fahren kann, weil der auch sehr klein ist und man überall einen Parkplatz bekommen kann. Hier in der Stadt würde ich immer kleine Autos nehmen. Für größere Strecken außerhalb von Augsburg nehme ich dann auch ein größeres Fahrzeug.
Auf seinem Smartphone öffnet Alexander Görbing die Carsharing-App und scrollt durch das Fahrzeugangebot. Der PR-Berater nutzt vor allem die klimafreundlichen Fahrzeuge.
Jetzt kann ich auf Buchen klicken. Jetzt wird mir alles bestätigt. Und dann wird es entsprechend für mich reserviert. So, jetzt warte ich einen Moment und dann kann ich an dem Fahrzeug mit meiner Kundenkarte die Tür öffnen.
Hier stehen auch Hybridwagen. Ist das für Sie ein Thema?
Das wäre für mich total interessant, nur der war jetzt schon vermietet. Ich versuche entweder die Elektro- oder Hybridfahrzeuge zu nehmen, wenn sie zur Verfügung stehen.
75 Euro kostet die Test-Mobilflat im Monat. 30 Stunden Carsharing sind darin enthalten. Außerdem ein Leihfahrrad. Beliebig oft am Tag nutzbar, maximal eine halbe Stunde. Mit dem Carsharing kommt Görbing gut hin.
Da ich jetzt nicht so regelmäßig mit dem Auto unterwegs bin, war dieses Carsharing-Modell für mich die bessere Alternative, als sich ein eigenes Auto zu holen. Der auslösende Faktor waren die Elektrofahrzeuge. Und selber sich darin zu versuchen, kommst du ohne eigenes Auto klar, ja oder nein. Das ist auch eine Art Selbsttest.
Zufrieden kehrt der Augsburger wenig später vom Kundenbesuch zurück. Für ihn steht fest, es geht ohne Privat-Pkw.
Ich persönlich halte Sharing-Modelle insgesamt für die zukunftsweisenden Modelle. Wenn man sich in seinem persönlichen Leben ein wenig darauf einstellt, ist das ganz genau der richtige Weg. Es spart Geld. Es hat noch den positiven Effekt, dass es die Umwelt schont und es schont auch Ressourcen, weil sich mehrere Leute ein Auto teilen und nicht 5 Leute 5 Autos vor der Haustür stehen haben.
Trotzdem muss Görbing seinen Berufsalltag anders organisieren. Es braucht etwas Vorlauf und Planung. Kein Problem für den gebürtigen Rheinländer.
Also meine Erfahrung beruflicher Art ist, dass die Termine selten vom Himmel fallen, sondern man hat 24 Stunden und mehr Vorwarnzeit. Und damit ist man mit einem Buchungssystem eigentlich schon bestens aufgestellt. Ja, also die Flexibilität ist da. Man kann auch noch notfalls die Buchung wieder stornieren.
Görbings Mobilitätsverhalten hat sich durch die Mobilflat bereits verändert.
Ich habe mich ja bewusst für das Carsharing entschieden und die anderen Leistungen mitgenommen. Tatsächlich fahre ich jetzt mehr Bus und Bahn.
Das ist genau die Wirkung, die sich die Augsburger Stadtwerke erhoffen. Umsteiger vom Privat-Pkw zum ÖPNV. Sie werten die Verkehrsnutzung ihrer 100 Testpersonen genau aus. Walter Kasatzer, der Geschäftsführer der Stadtwerke, freut sich über die bisherigen Erkenntnisse.
Ein exzessives Nutzen von Carsharing findet gar nicht statt bei den Kunden, sondern sie sind einfach mit ihren natürlichen Verkehrsgewohnheiten weiter unterwegs. Also das hat sich wunderbar eingependelt. Also der Schnitt unserer Testkunden liegt deutlich unter 20 Stunden beim Carsharing. Also es ist vielleicht am Anfang, dass man ein bisschen mehr gefahren ist. Und Ende des Jahres wollen wir dann das neue Produkt ausrollen und diese Mobilitäts-Flatrate für alle anbieten.
Die Augsburger Stadtwerke gehen noch einen Schritt weiter. Ende des Jahres wird es eine kostenlose Nahverkehrszone in der Innenstadt geben, die City-Zone. Sie umfasst insgesamt 8 Stationen. Eine Premiere in einer deutschen Großstadt.
Der Auslöser war natürlich, dass wir auch beim Thema Luftreinhaltung in Augsburg etwas zu erledigen haben. Das heißt also, diese Fahrten in der Innenstadt von einem Eck zum anderen in der Innenstadt, soll dann umweltfreundlich vonstatten gehen. Ich glaube auch, dass es ein Impuls ist für Autofahrer, überhaupt den öffentlichen Verkehr richtig wahrzunehmen und sich an diese Mobilitätsform auch zu gewöhnen. Unser Ziel ist immer, hartgesottene Autofahrer aus ihren Pkw herauszubringen und in den öffentlichen Verkehr überzuführen.
Anders als in Augsburg wurde in vielen deutschen Städten in den öffentlichen Nahverkehr jahrelang nicht ausreichend investiert. Beispiel Bonn. Der Busbahnhof neben dem Hauptbahnhof ist heruntergekommen. Einst als Provisorium angelegt, ist seit Jahrzehnten nichts mehr daran gemacht worden. Hier treffe ich den Verkehrsexperten Rainer Bohnet, Vorsitzender des Verkehrsclub Deutschland im Kreisverband Bonn-Rhein-Sieg.
Ein neuer Busbahnhof wird in Bonn seit bestimmt 15 Jahren geplant. Die Betonung liegt aber auf geplant. Es passiert schlicht und einfach nichts. Und das ist auch der Grund, warum man in diesen bestehenden zentralen Omnibusbahnhof nicht mehr investiert. Weil man der Meinung ist, es macht keinen Sinn, in ihn zu investieren, weil man ja schließlich einen neuen ZOB plant. Wenn man dann aber die Gegenfrage stellt, wann soll dieser neue ZOB kommen, bekommen Sie keine konkrete Antwort.
Folge der vernachlässigten Infrastruktur: Die Aufenthaltsqualität lässt zu wünschen übrig. Kommt hinzu, dass nebenan der Hauptbahnhof umgebaut wird, eine riesige Baustelle. Leider habe die Stadt versäumt, einen Bahnhofsvorplatz zu planen, beklagt Bohnet.
Bonn ist eine der ganz, ganz wenigen Großstädte in Deutschland, die keinen Bahnhofsvorplatz haben. Wenn Sie durch den Hauptausgang aus dem Hauptbahnhof herauskommen, fallen Sie im wahrsten Sinn des Wortes auf eine Hauptverkehrsstraße. Das wird jetzt durch den Neubau vor dem Hauptbahnhof nicht verbessert. Richtiger Städtebau in dem Sinne, Urbanität, Aufenthaltsqualität hat bei den Planungen hier eigentlich so gut wie nie irgendeine Rolle gespielt.
Bonn bekommt als eine von 5 deutschen Städten fast 40 Millionen Euro vom Bund, um als sogenannte Lead City, als Modellstadt für saubere Luft, den Nahverkehr anzukurbeln. Innerhalb kürzester Zeit hat die Bundesstadt ein Maßnahmenpaket geschnürt. Allerdings sind von ursprünglich 60 Ideen nur 3 übrig geblieben. Taktverdichtungen, eine neue Buslinie und vor allem ein 365-Euro-Ticket. Ein Schnellschuss, schlampig umgesetzt, moniert der Verkehrsexperte.
Ein Riesenbatzen Geld. Man hat dann in einer relativ desaströsen Kraftaktion versucht, Projekte zu identifizieren, um diese 38 Millionen Euro einigermaßen sinnvoll zu investieren. Was dabei rausgekommen ist, haben wir und habe ich erhebliche Zweifel. Dieses 365-Euro-Ticket ist suboptimal, weil es nur für Neukunden gilt und nur im Bonner Stadtgebiet gilt. Hinzu kommt, man kann es also nicht mit anderen Tickets kombinieren.
Nur rund ein Viertel der insgesamt 17.365-Euro-Tickets wurden bislang verkauft. Das auch Klimaticket genannte Angebot, ein Ladenhüter, das will Stadtwerkesprecherin Veronika John nicht gelten lassen.
Also wir bewerten das anders. Wir haben ja 2 Jahre Zeit, diese 17.000 Tickets zu verkaufen. 17.000 ist natürlich schon, sage ich mal, eine hohe Anzahl. Man legt sich natürlich schon für ein Jahr lang fest. Und dann muss es natürlich auch sinnvoll sein für die Fahrgäste.
Und Sie wenden sich ausschließlich an Neukunden. Warum?
Das ist so konzipiert worden von der Stadt, weil, wie gesagt, wir haben 140.000 Dauerkunden. Es geht ja darum, zusätzlich Menschen, Pendler aus Bonn zu bewegen, das Auto stehen zu lassen und regelmäßig mit Bus und Bahn zu fahren. Darum geht es ja. Hinzu kommt, dass das Ticket auf die Zone 1b konzipiert ist. Das heißt, Sie können mit dem Ticket im Stadtgebiet Bonn fahren. Das ist natürlich für sehr, sehr viele Pendler nicht attraktiv.
Auch die weiteren Maßnahmen für eine saubere Stadt laufen mau an. Erst im Sommer sollen Buslinien enger getaktet werden. Expressspuren auf vielbefahrenen Straßen oder Umrüsten auf Elektromobilität? Fehlanzeige. Zuletzt testeten die Stadtwerke 6 E-Busse einer deutschen Firma, doch die konnten nicht dauerhaft eingesetzt werden, da die Batterieleistung zu wünschen übrig ließ. Dennoch halte man an der Umrüstung fest, erklärt Verkehrsdezernent Helmut Wiesner.
Wir haben festgestellt, dass das Setzen auf E-Busse für Bonn das vernünftige System ist. Sie haben die Marktlage angesprochen. Wenn wir hier qualitätvolle Busse einsetzen wollen, dann müssen wir warten, bis die Industrie liefert. Und wir gehen davon aus, dass wir das eben nicht bis 2020, auch nicht bis 2025 umsetzen können, sondern dass wir das sukzessive wahrscheinlich bis zum Jahr 2030 schaffen.
2030, da werden viele sagen, wird hier die Verkehrswende verschlafen?
an die wird nicht verschlafen. Wir können die Busse nicht selber bauen. Wir müssen das nehmen, was geliefert wird. Und das ist das, was wir im Moment absehen können. Das Problem, was wir jetzt haben, vor allen Dingen die Debatte um Dieselfahrverbote, das haben sich nicht die Städte eingebrockt, noch nicht die Verkehrsbetriebe, sondern das hat uns die Autoindustrie eingebrockt. Hier ist gefuscht worden und uns als Kommunen gibt man jetzt die Verantwortung. Das ist nicht okay.
Autoindustrie hin oder her. Wenn Investitionen versäumt wurden, rächt sich das in Zeiten von Dieselfahrverbot und Feinstaubalarm. In der selbsternannten Klimastadt Bonn wurde in 25 Jahren nicht ein Meter Schienenweg im Nahverkehr ausgebaut.
Also ein langer Atem ist gefordert. Über den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ist unser Schwerpunkt jetzt in dieser Sendung. Wir haben jetzt mal nach Augsburg und Bonn geguckt. Claudia Hennen hat das besorgt. Eben gerade haben wir ja erfahren, wie Augsburg und Bonn ihre Busse und Bahnen attraktiver machen wollen. Und nun blicken wir nach Köln. 99 Stunden im Jahr steckt jeder Autofahrer in der Domstadt laut Statistik im Stau. Das muss man sich mal vorstellen. 99 Stunden. Und nun überlegt die Stadt eine zugegebenermaßen ziemlich ungewöhnliche Lösung. Wuppertal lässt grüßen. Eine Seilbahn bis zu 33 Kilometer lang mit 21 Stationen. Und sie soll den Rhein sozusagen im Zickzack Kurs 15 Mal überqueren. Claudia Hennen hat sich die Idee mal genauer angesehen.
Man kann Gondeln im 30- bis 40-Sekunden-Takt einsetzen. Das heißt, es wäre zum Beispiel von hier, vom Dom aus, durchaus möglich, rüber bis zum Wiener Platz in 7 bis 10 Minuten zu gondeln und dabei zwei Reihenquerungen mitzunehmen.
Die Augen leuchten, wenn Thomas Schmeck-Peper seine Vision vom Rheinpendel erläutert. Der 34-Jährige ist Verkehrsreferent der Ratsgruppe Gut im Kölner Stadtrat. Wir stehen auf der Hohenzollernbrücke und schauen rüber zur anderen Rheinseite. Die Kölner Rheinbrücken sind Nadelöhre, zu Stoßzeiten immer verstopft. Mit einer Seilbahn könnten täglich Tausende dem Verkehrschaos davonschweben.
Man kann sich die vielen Pendler aus dem Kölner Umfeld vorstellen, also aus Aachen, aus der Eifel, aus dem Süden zwischen Bonn und Köln, die fortan nicht mehr mit dem Auto in die Innenstadt reinfahren, sondern in ein großes Parkhaus am Bonner Verteiler fahren und dort quasi in dem Parkhaus selbst in die Gondel einsteigen und emissionsfrei in die Stadt reinschweben.
Im Zickzack über den Rhein mit 21 Stationen links und rechts des Ufers, das ist die Idee. Die Seilbahn sei durchaus ein Transportmittel für die Massen. Bis zu 2 Millionen Fahrgäste pro Tag könnte sie transportieren.
Moderne Gondeln, da passen schon 20 bis 30 Personen rein. Da kann man Fahrräder mitnehmen, da kann man Kinderwägen, Rollatoren, Gepäck mitnehmen. Staufrei, ampelfrei, emissionsfrei. Das kriegen wir derzeit mit keinem anderen Verkehrsträger in dieser Stadt.
Das derzeit größte Verkehrsprojekt in Köln ist die Ost-West-Achse. Der Bau eines U-Bahn-Tunnels quer durch die Innenstadt wird diskutiert. Ein 800-Millionen-Projekt. Viele lehnen das ab. Zu teuer, zu riskant. Der Einsturz des Kölner Stadtarchivs vor 10 Jahren aufgrund einer neuen U-Bahn-Linie ist omnipräsent. Anlass für Thomas Schmeck-Peper, an Alternativen zu tüfteln. Südamerika ist Vorreiter bei Seilbahnen. Aber auch in London, Ankara oder Portland sind sie erfolgreich im Einsatz.
Entlasten wir Nadelöhre, indem wir sie breiter machen und mehr Kapazitäten hindurch befördern können? Oder entlasten wir Nadelöhre, indem wir neue Tangentialverbindungen in der Stadt schaffen, sodass wir den Durchgangsverkehr im Innenstadtbereich reduzieren können? Und im Rahmen dessen haben wir uns den Rheinverlauf angeguckt, wir haben uns die Brückeninfrastruktur angeguckt und sind dann auf diese Seilbahn-Idee gekommen. Wir glauben, dass das Thema Seilbahn in Deutschland gerade noch ein bisschen seinen Dornröschenschlaf schläft und dass wir dieses Dornröschen aufwecken sollten.
Nun, neu ist die Idee nicht. In München, Wuppertal, Bonn und Berlin werden Seilbahnen geplant. Allerdings stoßen sie dort teils auf massiven Anwohnerprotest.
Ja, mit den Beispielen haben wir uns natürlich auch vorher auseinandergesetzt. Und soweit wir das sehen können, gerade in Wuppertal und in Bonn, ist der größte Kritikpunkt aus der Bevölkerung die mögliche Überquerung von Wohnbebauung. Und deswegen haben wir in unserem Streckenvorschlag von Norden nach Süden von Beginn an darauf geachtet, dass dieser Punkt ausgeschlossen ist, dass keine Wohnbebauung überquert wird, um dieser Kritik von Beginn an konstruktiv zu begegnen.
Die Seilbahnstationen sollen ausschließlich auf städtischen Grundstücken, etwa auf Parkflächen, gebaut werden. Doch die Sicht vieler Anwohner wäre durch Gondeln natürlich trotzdem beeinträchtigt. Gegenwind könnte auch von der UNESCO kommen. Der Kölner Dom ist Weltkulturerbe und eine Seilbahn, die vor der Kathedrale über dem Rhein kreuzt, könnte den Denkmalschützern missfallen. Als die Stadt vor über einem Jahrzehnt auf der gegenüberliegenden Seite des Doms Hochhäuser bauen wollte, drohte die UNESCO mit dem Entzug des Weltkulturerbetitels. Thomas Schmeck-Peper gibt sich gelassen.
Damit können wir umgehen, wenn wir von der UNESCO eine Einschätzung bekommen. Natürlich kann man sich beim Streckenverlauf überlegen, ob es hier und da Sinn macht, die Seilbahn parallel zum Flussbett zu führen, um nicht diesen querenden Moment, diagonal querenden Moment am Rhein zu haben.
In Köln gibt es bereits eine Seilbahntrasse zwischen Zoo und Rheinpark. Über Jahrzehnte lief die Touristenattraktion störungsfrei. Doch vor 2 Jahren mussten 65 Fahrgäste aus den Gondeln gerettet werden. Thomas Schmeckpieper ist sicher, dass die derzeitigen Seilbahnen auch bei stürmischem Wetter sicher fahren.
Das kann bei modernen Systemen so nicht mehr passieren, weil moderne Gondeln einen eigenen Motor quasi mit sich transportieren, der die Gondel in einem Notfall, wenn das Förderseil nicht mehr transportieren kann, die Gondel selbstständig zurück in die Station fährt. Da müssen dann also nicht mehr die Höhenretter raus aufs Seil.
Ja, einen schönen guten Abend. Es freut uns sehr, dass Sie doch so zahlreich erschienen sind. Wir wollen heute unsere Idee des Rheinpendels etwas ausführlicher vorstellen, als Sie das jetzt...
Das Seilbahnprojekt steht noch ganz am Anfang. Die Ratsgruppe Gut hält 2 Sitze von 90 im Stadtrat. Anfang März hat sie zur Infoveranstaltung eingeladen. In der Hoffnung, erst die Öffentlichkeit, dann die politischen Gremien zu überzeugen. Zweifel äußern die Zuhörer nicht nur an den geschätzten Kosten von 500 Millionen, sondern auch an den möglichen Kapazitäten.
Ich weiß nicht, wie Sie auf die Idee kommen, in jede Richtung 7.000 Passagiere zu transportieren. Ich habe mir verschiedene Projekte angeguckt, das Projekt in Wuppertal. Da kommen wir auf 7.000 Passagiere in beiden Richtungen, also pro Richtung 3.500. Also die Zahlen, die Sie präsentieren, stimmen nicht.
Zahlen hin oder her. Ende März hat die Ratsgruppe Gut zusammen mit CDU, Grünen und FDP im Verkehrsausschuss durchgesetzt, dass eine Machbarkeitsstudie für die Seilbahn erstellt wird. Die meisten Kölner sind von der Idee angetan. Offensichtlich ist das Verkehrschaos in Köln groß genug.
Weil ich warte schon lange auf irgendeine tolle, innovative Idee, die Köln ökologisch und verkehrstechnisch weiterbringt. Und das ist für mich die Rettung für das Verkehrs- und ökologische Desaster in Köln.
Das Aufbrechen eben von starren Verkehrsachsen, das finde ich super.
Was daraus wird, ist eine andere Frage, aber zumindest neue Ideen.
Und es wird klar, die Kölner wünschen sich eine neue Seilbahn, die ist gerade dort in Diskussion. 33 Kilometer soll sie lang sein. Claudia Hennen hat uns darüber genauer informiert.